Noch 5 Minuten bis zum tödlichen Schuss. Nathan überprüfte noch einmal das Präzisionsgewehr, blinzelte in der Sonne und fühlte den Wind. Die Entfernung zum Ziel betrug 380 Meter und vom Meer her wehte eine sanfte Brise, nicht stärker als Windstärke 2. Sie trug den Geruch des nahen Ölhafens über die Stadt. Das Gewehr, so vergewisserte er sich noch einmal, war auf Distanz und Wind eingestellt. Ein Blick nach oben zeigte Nathan einen klaren Himmel. Im Südwesten kreiste ein Helikopter über der Plaza Mateo und setzte den Flug dann in Richtung der Plaza Colombia noch etwas weiter im Westen fort. Vermutlich eine Stadttour für zahlungskräftige Touristen. Nirgends zeigten sich Drohnen. Noch 4 Minuten. Nathan saß auf einem kleinen Schemel auf dem Dach eines 15-stöckigen Gebäudes in La Boca, einem der berüchtigsten Stadtviertel von Buenos Aires. Über die Brüstung hinweg, auf die er ein Stück Vlies für den Gewehrlauf gelegt hatte, sah er die Brücke Puente Avellaneda, unter ihr noch immer das Wandbild des argentinischen Fußballstars Diego Maradona. Das Ziel befand sich ein Stück weiter im Nordosten, ein betongraues, dreistöckiges Gebäude, neu errichtet zwischen Baracken, umgeben von einem hohen Sicherheitszaun, der gar nicht notwendig gewesen wäre, denn niemand hätte einen Einbruch in dieses besondere Gebäude gewagt, über dessen Eingang Davos Systems geschrieben stand. Angeblich gehörte es einer IT-Firma, die Netzwerksysteme installierte und wartete, aber hinter dem Namen steckte eins der neuen Drogenkartelle, nicht nur mit Verbindungen nach Kolumbien und Mexiko, sondern auch zum argentinischen Geheimdienst AFI. Noch 3 Minuten. Es war früher Nachmittag. Auf den Straßen und in den Gassen von La Boca herrschte normaler Verkehr. Im Sonnenschein wirkte das Viertel ruhig und friedlich. Nachts verwandelte es sich in einen Ort der Gewalt. Eine silberne Limousine bog in die Straße mit der Firmenzentrale von Davos Systems, begleitet von 2 schneeweißen SUVs. Die Insassen ließen sich hinter den getönten Scheiben nicht erkennen, aber Nathan wusste, dass in den beiden großen Fahrzeugen jeweils 3 Leibwächter saßen, Männer und Frauen. Die Limousine wurde von einem Chauffeur namens Arturo gefahren und im Fond saß die 44 Jahre alte Catalina, Sekretärin und Partnerin von Luis Acosta, der sich gern Maximo, der Größte, nennen ließ und wie jeden Dienstag pünktlich um 2:30 abgeholt wurde. Die 3 Wagen waren gepanzert. Mit gewöhnlichen Waffen ließ sich nichts gegen sie ausrichten. Nathan hätte eine Bombe oder eine Panzerfaust benötigt, um Luis Acosta ins Jenseits zu befördern. Ein großer Aufwand und schmutzig obendrein. Denn eine Explosion heftig genug, um die Limousine zu zerstören, hätte unbeteiligte Personen getötet und nahe Gebäude beschädigt. Das kam für Nathan nicht in Frage. Er zog saubere Methoden vor. Und sein Auftrag galt allein Luis Acosta. Der letzte Auftrag. Noch einmal gute, zuverlässige Arbeit und dann der Ruhestand, zusammen mit Sierra. Noch 2 Minuten. Ein weiteres Mal überprüfte Nathan das Gewehr und blickte dann zum Himmel hoch, der leer blieb. Keine Drohnen, nichts, das sehen, hören oder eingreifen konnte. Im Westen flog der Helikopter mit den Touristen zur Plaza Constitución. Nathan wusste nicht, warum Acosta sterben sollte. Er fragte nie, empfing seinen Auftrag und führte ihn aus. Natürlich stellte er Nachforschungen an. Das gehörte zu den Vorbereitungen. Doch dabei ging es vor allem um die Situation vor Ort, um die täglichen Routinen des Opfers. Luis Acosta, der Größte, bekleidete entweder einen hohen Rang im Kartell, das damit begonnen hatte, sich das organisierte Verbrechen von Buenos Aires einzuverleiben, oder er gehörte zum Geheimdienst. Vielleicht war er ein Bindeglied zur argentinischen Politik und dadurch gewissen Leuten ein Dorn im Auge.